Ja, dieses eine Wort aus Jesaja 9, Vers 5, was Ela heute Morgen schon vorgelesen hat, das hat mich so angesprochen, genau. Und zwar Jesaja 9, Vers 5, wir können es ja nochmal ganz lesen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Halleluja. Ja, mich hat dieses Wort ewig Vater hat mich so angesprochen. Eigentlich wollte ich was über die Religiosität noch weitermachen. Ich hätte noch ein paar Punkte gehabt, aber dann hat mich dieses Wort ewig Vater beschäftigt und dann bin ich darauf gekommen. Und ewig Vater hat einer gesagt diese Woche, das ist ja, selbst wenn unsere Eltern, die gehen irgendwann, ne? Unsere Eltern, keiner bleibt ewig, ne? Wir nicht, Ehepartner nicht, keiner ist ewig, aber Gott, unser ewiger Vater, der immer ist, der war am Anfang, der jetzt ist und bleibt alle Zeit bis in Ewigkeit. Und es ist keine Änderung, ne? Keine Änderung zwischen Schatten und Licht, zwischen Dunkelheit und Finsternis, sondern Gott ist auch immer der Gleiche in dieser ganzen ewigen Zeit, in der er Vater bleibt. Er war Vater von Anfang an, als er die Welt geschaffen hat, als er die Menschen geschaffen hat, als er uns erschaffen hat. Ne? Wunderbar gemacht, schon im Leib unserer Mutter, wunderbar bereitet. Ne? Da war er schon Vater. Bevor wir waren, war er. Ne? Die Bibel sagt uns, bevor Abraham war, war Jesus. Ne? Bevor wir waren, war er. Und so ist er einfach ewig Vater. Und wir dürfen ewig zum Vater kommen. Und er vermisst uns niemals. Er wird niemals sich von uns abwenden oder so, weil er einfach dieser Vater ist. Väter wenden sich nicht ab. Und so ist Gott ewig Vater. Genau, und dazu möchte ich noch eine Bibelstelle lesen aus Lukas 15. Da geht es um das Gleichnis. Wir kennen uns immer um das Vergleichnis des verlorenen Sohnes. Und ich habe auch nur ein Stück davon, beginnt bei Lukas 15, Vers 18. Da steht, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und ich denke, das ist einfach dieses Gleichnis, was Jesus erzählt hat, ne? Von dem Sohn, der ausgezogen ist, der sich sein Erbe hat auszahlen lassen, der das Erbe nachher irgendwie auf verschiedene Arten und Weisen ausgegeben hat, verloren hat. Und der dann wirklich, sag ich mal, tief gesunken war, wie man so sagt. Ne? Er musste sich als Tagelöhner, musste er arbeiten und Schweine hüten und so weiter. Und der hat sich überlegt, Mensch, irgendwann kam es ihm, ich habe doch einen Vater. Ne? Und wenn er sich so zurückerinnert an seinen Vater, dann denkt es selbst, den, die nicht zur Familie gehören, ne? die keine Söhne sind, die nicht zur Familie gehören, die Knechte, denen geht es besser als mir hier, ne? als ich jetzt hier gerade lebe und das, was ich gerade durchmache. Und er sagte sich, Mensch, selbst wenn ich schon kein Sohn mehr sein kann, ne? Wenn er mich vielleicht nicht mehr als einen Sohn wieder zurücknimmt, weil ich das getan habe, was ich getan habe, ne, mit dem Erbe und so weiter und mein Lebensstil, wie er bisher war, wobei der Vater ja wahrscheinlich gar nicht wusste, wie er gelebt hat, ne, sondern es war ja mehr so in seinem Kopf, weil der Vater war ja nicht dabei, er war ja weit weg. Also von daher hatte der Vater wahrscheinlich gar nicht mal diese Informationen über diesen jungen Mann, der hier unterwegs war, sondern aber er sagte sich, Mensch, wenn er mich doch einfach nur, vielleicht gar nicht mehr als Sohn, aber zumindest bei sich arbeiten lässt. Ne? Und dann geht es mir besser, als mir jetzt gerade geht. Ne? Und so ist es eigentlich auch Menschen, die Gott nicht kennen, aber die zum Beispiel nach den Geboten leben, denen geht es immer noch besser als Menschen, die völlig ohne Gott leben, die völlig ohne Halt leben, ne? Die ganz andere Wertmaßstäbe haben. So ungefähr ist das mit den Tagelöhnern und den Kindern, ne? Die Kinder, die sind in dieser Gnade, die leben mit Gott, und die anderen, die leben eben unter dieser Gesetzlichkeit, unter der eben die Tagelöhner tun, die morgens gesagt kriegen, was sie bis abends zu tun haben, und dann machen die das. Und die Söhne sind aber die Kinder des Vaters. Und als er noch fern war, als er dann nach Hause kam und hat gedacht, naja, okay, ich werde meinem Vater sagen, dass es einfach schlecht war, was ich getan habe, und werde ihn bitten, dass er mich doch aufnimmt, wenigstens als Arbeiter. Aber der Vater sieht ihn von der Ferne, er sieht ihn von Weitem kommen, er sieht ihn von Weitem kommen, und was macht der Vater? Er hatte Erbarmen und er lief ihm entgegen und fiel ihm in den Hals und küsste ihn. Er hat ihn nicht gefragt, wo kommst du her? Er hat nicht gesagt, wie siehst du aus? Was hast du gemacht? Warum kommst du jetzt erst? Oder warum kommst du überhaupt? Hätte er sagen können, warum kommst du überhaupt wieder? Du hast doch alles mitgenommen, was willst du noch hier? Aber nein, er hat ihn gesehen von Weitem und hat Erbarmen gehabt. Sein Herz ging auf und er ist ihm entgegengelaufen und einfach dieses Bild von diesem liebenden Vater, wie der Vater ihm entgegenläuft. Vielleicht hat er sogar geweint, Tränen sind gelaufen, er ist ihm in den Hals gefallen, hat ihn geküsst. Ich meine, das sind tiefe Emotionen, die da herausgekommen sind. Es ist nicht nur, man kommt nicht nur und sagt, hallo, schön, dass du wieder da bist, Sohn, komm rein. Sondern er lief und fiel ihm in den Hals und küsste ihn. Und ich denke mal, das ist so ein tiefer Ausdruck von Emotionen, wie man ihn eigentlich nur selten erlebt, dass man wirklich in diesem Überschwang ist. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und so sind auch wir, wenn wir wieder zu Gott kommen. Gott freut sich so, er fällt uns um den Hals, er küsst uns, als wir noch nicht gerettet waren, als wir von Gott noch nichts wussten. Ich hatte wirklich viele Jahre, wo ich von Gott nichts wusste, und Gott hat mich auf diese Art und Weise und auch jeden anderen, der zu Gott gekommen ist, hat er auf diese Art und Weise angenommen. Und es heißt sogar im Weiteren, und er gab ihm einen Ring und Schuhe an seine Füße. Und dann wurde ein Fest gefeiert, das Kalb wurde geschlachtet und einfach ein Freudenfest gemacht. Freude war im ganzen Haus und es wurde gefeiert. Und so sind auch wir als Söhne eingesetzt. Einfach, Jesus ist gekommen, um uns als Söhne und Töchter wieder einzusetzen. Genau wie diesen Mann, der zurückkam zu seinem Vater. Ob er jung war, steht hier eigentlich gar nicht. Er war nur ein Sohn, aber irgendwie wirkt es noch so, als ob er jung war. Ja, okay, er kam zurück, und so sind auch wir wieder eingesetzt durch Jesus Christus. Gott hat uns geküsst, er ist uns um den Hals gefallen, um uns wieder anzunehmen. Und wir haben alle den gleichen Vater in Christus. Also hat keiner einen anderen Vater, auch wenn das manchmal so, wenn man das manchmal so denkt, dass in dieser Gemeinderichtung der Vater so ist und in dieser Gemeinderichtung der Vater so und da wieder anders. Aber wir haben als Kinder Gottes alle denselben liebenden Vater. Also es ist kein Unterschied irgendwo. Und das ist ganz wichtig. Und all das geschieht nur durch die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist das, was den Sohn zur Umkehr gebracht hat. Der Sohn ist nicht umgekehrt. Er ist umgekehrt, weil er einfach diese Hoffnung hatte. Wir haben heute Morgen auch schon gehört von Hoffnung, dass er einfach diese Hoffnung hatte, dass ihn der Vater wieder aufnimmt. Und das ist das, diese Güte, irgendwo hat er es in sich drin, dass sein Vater doch ein guter Vater ist, dass er ihn nicht wegschickt, dass er ihn zumindest als Arbeiter wieder aufnimmt. Er hat jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass er ihn als Sohn wieder einsetzt, aber er hat gedacht, Mensch, mein Vater behandelt doch seine Leute gut. Er hat uns auch als Kinder gut behandelt, hat mir sogar mein Erbe ausgezahlt. Er behandelt uns doch gut. Und so hat ihn diese Güte, die Güte des Vaters, die Güte Gottes, die uns zur Umkehr treibt, die Güte des Vaters, die hat ihn zurückgeholt. Die hat ihn umkehren lassen von seinem Weg. Ne? Also er ist jetzt nicht tiefer hineingegangen, noch in diesen Weg. Er war ja schon ziemlich unten, aber er ist nicht... Oft ist es so, dass wir denken, ja, was wir jetzt getan haben, das kann Gott uns nicht mehr vergeben. Ne? Das kann unser Vater, kann das nicht mehr vergeben, weil es war so schlimm, es war so schlecht, was wir getan haben. Und vielleicht verdammen wir uns selbst und verurteilen uns selbst. Aber hier war es tatsächlich so, dass er an die Güte seines Vaters geglaubt hat und hat gedacht, wenn er mich doch wieder annimmt. Und er ist hingekommen und der Vater hat ihn wieder angenommen. Und so ist es diese Güte Gottes, die uns Menschen zur Umkehr treibt, so wie dieser junge Mann zurückgekommen ist zu seinem Vater. Und alles geschieht durch die Gnade Gottes. Abraham hatte zwei Söhne, ne? Auch so wie dieser Vater in diesem Gleichnis hier zwei Söhne hatte. Der Abraham hatte auch zwei Söhne, Isaak und Ismael. Aber sie hatten nicht die gleiche Mutter. Ja, das kennt ihr. Abraham, Isaak. Abraham hatte zuerst mit der Hagar das Kind, das war der Ismael, den ersten Sohn. Und dann hatte er mit der Sarah, die ja seine Frau war, ne? Hagar war nur die Magd und Sarah war die Frau, hatte er den zweiten Sohn Ismael. Also sie hatten nicht die gleichen Mütter. Die eine war Hagar und das andere war Sarah. Aber sie hatten einen Vater. Ja, sie hatten einen Vater. So ein bisschen ist es auch in diesem Gleichnis. Sie hatten einen Vater. Von der Mutter wissen wir nichts. Aber sie waren trotzdem unterschiedlich, die Söhne. Isaak, der ist aus dem Reden Gottes entstanden. Ne? Könnt ihr sehen. Also Isaak ist das Kind der Verheißung. Ne? Abraham hatte von Gott die Verheißung, dass er einen Sohn bekommen werde und dass er zahlreiche Erben haben wird, Abraham. Ne? Vater vieler Völker ist sein Name geworden. Ne? Früher war er Abram, später hieß er Abraham, was Vater vieler Völker bedeutet. Und so hatte er diese beiden Söhne, wobei der erste, was ich gerade schon sagte, Isaak ist aus dem Reden Gottes entstanden, aber Ismael, aus dem wir müssen etwas tun. Ne? Der Ismael, das war so, ja, wir müssen doch was machen, ne? Das kennen wir auch alle. Gott hat was gesagt, ne? Es muss was passieren. Ne? Du sollst, hast das Reden Gottes gehört und dann denkst du, naja, wie soll das funktionieren? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann fangen wir an, eigene Pläne zu machen. Ne? Und so ist Ismael der Sohn, der das so verdeutlicht, wir müssen was tun. Ne? Jetzt muss jetzt was passieren. Ne? Wir haben keine Zeit mehr zu warten, wir müssen jetzt handeln. Ne? Wir können nicht warten, dass Gott vielleicht was tut oder was noch alles kommen mag, sondern wir müssen jetzt handeln. So, das ist so dieser Ismael. Und der Isaak, das ist der Sohn der Verheißung. Ne? Da warten wir, bis Gott eingreift, bis Gott handelt, bis Gott das tut, was er versprochen hat. Ja, und so erkennen wir den Unterschied. Ne? Das eine ist, wir müssen tun, ne? Und das andere ist, wir warten auf Gott, dass er das Versprochene tut. Und so ist Isaak ist das Geschenk der Gnade. Also wenn wir die Gebote predigen, wenn wir sagen immer, wir müssen was tun, dann sagt uns die Bibel, ich habe heute nochmal nachgeschlagen, dann sagt uns, also wenn wir sagen, hier, wir müssen uns an die Gebote halten, die 10 Gebote musst du erfüllen und alles, dann sind wir Diener des Todes. Wir bringen die Menschen langsam um. Und zwar steht das in 2. Korinther 3, Vers 7, der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben. Es geht noch weiter, vorher erklären sie ne, von Mose, wie er das gefangen, empfangen hat, 10 Gebote und so. Und dann sagt Paulus uns, dass der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben seinen Lauf nimmt. Wenn wir immer nur sagen, wir müssen das einhalten, wir müssen dies tun, ne? So wie dieser Ismael, wir müssen was tun, ne? Wir müssen jetzt was machen, dass das passiert, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht Diener des Todes werden. Weil ich meine damit nicht jetzt den körperlichen Tod, sondern den geistlichen Tod. Ne? Viele haben gut angefangen, alle haben irgendwie vom Geist bewegt angefangen und haben gesagt, ja, wir müssen und Gott hat gewirkt. Und dann irgendwann fangen wir an, ja, jetzt müssen wir es irgendwie aufrechterhalten, das Wirken ist vielleicht nicht mehr so da oder irgendwas. Oder wir denken, wenn wir es auf die Art und Weise jetzt immer weitermachen und dann bleibt dieses Wirken Gottes in uns und bei uns. Aber wir fangen an, Sachen irgendwie in Stein zu meißeln. Ne? Wir fangen an, so muss es sein und so darf es nicht sein und so müssen wir machen und wenn wir so machen und dann passiert dies und wenn wir dies machen, passiert dies nicht. Und so werden wir langsam von Diener der Gnade, gehen wir langsam über zu Diener des Gesetzes und damit auch zu Diener des Todes. Ne? Der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben. Und da müssen wir einfach vorsichtig sein, dass wir da aufpassen, dass wir im Sinne des Vaters bleiben. Ne? Wir haben diesen Vater, der über allem steht und wir wollen nah am Herz des Vaters bleiben. Und wir wollen nicht irgendwann anfangen, uns davon wegzuwenden. Ne? So wie der Sohn, der gesagt hat, Vater, für mich hast du nie ein Fest gefeiert. Was ist hier los? Ne? Der, der nicht da war, der hat nicht gearbeitet, hat das ganze Geld schon mitgenommen, hat nichts zurückgebracht und für ihn feiern wir jetzt ein Fest. Und ich, der immer geschuftet hat und immer da war, ne? Für mich hast du so nie was übrig. Und der Vater sagt, was willst du überhaupt von mir? Ne? Was ist hier los? Du hast doch alles. Ne? Du hättest alles immer nehmen können. Du hast alles zur Verfügung gehabt. Du hast es nur nicht gesehen. Du hast es nicht verstanden. Und so müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht in diese Haltung reinkommen, dass Gott so streng ist, dass Gott uns nichts gönnt, dass Gott es nicht gut mit uns meint, sondern wir bleiben in dieser Haltung der Gnade und der Güte und der Barmherzigkeit Gottes. Also Heiligkeit geschieht durch die Gnade Gottes und nicht durch, wir müssen etwas tun. Wir haben letztens auch über Heiligkeit gesprochen. Die Heiligkeit geschieht durch die Gnade Gottes, nicht dadurch, dass wir uns mehr anstrengen, heiliger zu leben. Weil ich kann dir sagen, du wirst damit keinen Erfolg haben, weil es für uns Menschen unmöglich ist, die Maßstäbe Gottes zu erfüllen. Es gab nur einen, der die Maßstäbe Gottes erfüllt hat. Und das ist unser Herr Jesus Christus, unser Heiland, der uns erlöst hat davon, dass wir all diese Gesetze erfüllen müssen, um Gott zu gefallen, weil er hat sie erfüllt, ne? Er hat es vollbracht. Und das ist das, was uns frei macht, was uns den Frieden zu Gott schenkt und auch die Verbindung mit dem Vater wiederherstellt. Und so sind wir eingesetzt, einfach zu Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Also die Heiligkeit geschieht durch die Gnade Gottes und nicht durch das, was wir tun oder wir müssen etwas tun. Und so heißt es auch in Römer 2, Vers 4, was ich vorhin schon gesagt habe. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Herzensumkehr leiten will. Also es ist die Güte Gottes, weil wir wissen, dass Gott ein guter Vater ist. Deswegen kommen wir zu ihm im Versagen, in der Not, in allem Übel, was wir vielleicht getan haben, kommen wir zu ihm, weil wir wissen, dass er im tiefsten Innern haben wir das drin, dass Gott ein guter Gott ist und dass er für uns ist und dass er uns wieder aufrichten will. Ne? Er knickt das geknickte Rohr nicht völlig ab, sondern er richtet es wieder auf. Und in der Bibel steht, dass Ismael Isaak verfolgte. Also Ismael, der Sohn des Gesetzes, verfolgt den Sohn der Gnade. Und so erleben wir das auch oft, ne? Dass Menschen, die aus Gnade herausleben, dass sie verfolgt werden von Menschen in ihrer Gesetzlichkeit oder auch in ihrer Religiosität, um auf das Thema von letztem Sonntag nochmal zu kommen. Ne? Die Religiosität, die verfolgt gerne die Gnade. Also sie ist nicht für Gnade, sondern sie verfolgt sie und versucht ihr das Leben schwer zu machen. Das Gesetz verfolgt die Gnade, ja. Wir müssen etwas tun, steht gegen wir leben aus der Gnade Gottes. Ja, immer so dieses, wir müssen tun, keine Zeit, muss jetzt passieren. Und das steht dieser Gnade Gottes entgegen. Das heißt nicht, dass wir nie überhaupt was tun müssen oder dürfen, aber wir handeln auf das Reden Gottes hin. Wir lassen uns führen von Gott in dem, was wir tun. Und wir müssen etwas, also und wer Gerechtigkeit hört und an richtiges Verhalten denkt, also wenn du jetzt nur hörst, das ist Gerechtigkeit, ne? Wir müssen, Gott ist Gerechtigkeit und wir sollen auch Gerechtigkeit sein. Und in dem Moment, wenn dir dann nur einfällt, Gerechtigkeit, oh, dann muss ich mich ja so und so und so verhalten, dann bist du eigentlich schon wieder aus dieser Gnade heraus. Und dann sind wir nach Hebräer 5, sagt uns, dass wir noch Babys sind, die Milch bekommen. Nee, habe ich jetzt nicht. Okay, also Hebräer 5 sagt uns, dass solange wir unmündig sind, also solange wir noch Babys sind, da brauchen wir noch Milch. Also wer aber Gerechtigkeit hört und denkt, das ist ein Geschenk, welches durch das Blut Jesu bezahlt ist und uns gegeben wurde, der ist kein Babychrist mehr. Ne? Also oft sind wir so, am Anfang ging mir auch so, als ich jung bekehrt war, man wusste noch 10 Gebote und Vorschriften und was alles zu machen ist und du darfst dies nicht und sollst jenes. Und man dachte eben sofort an all die Regeln, die einzuhalten sind. Ne? Wenn man das Wort Gerechtigkeit hört, dann muss man alle diese Dinge tun, damit man vor Gott gerecht ist. Aber vor Gott gerecht sind wir nur durch Jesus Christus, durch sein vollkommenes Werk am Kreuz, mit dem er uns reingewaschen hat. Und so ist Gerechtigkeit nicht ein Tun, sondern Gerechtigkeit ist ein Geschenk der Gnade, welches durch das Blut Jesu bezahlt ist und uns gegeben wurde. Also das ist ein Geschenk von Gott an uns. Galater 4, Vers 1, da heißt es, nee, das ist ja schon 4, Vers 5, okay, dann. Galater 4, Vers 1 heißt es, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Also es gab einfach eine Zeit, in der wir unmündig waren. Und wenn der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und dem Knecht kein Unterschied. Ne? Wenn wir noch jung sind, noch nicht volljährig, dann dürfen wir das Auto von unserem Vater noch nicht fahren. Der Knecht darf es vielleicht fahren, weil er schon älter ist, aber wir dürfen nicht fahren. Ne? Wir sind einfach zu jung dafür. Wir haben noch nicht diese Reife, mit der wir mit den Dingen des Vaters so umgehen können, wie es ist, wenn wir erwachsen sind, wenn wir als Söhne eingesetzt sind. Ne? Damals war es so in Israel, ab einem gewissen Alter wurden die Söhne als Söhne eingesetzt. Und wenn sie eingesetzt waren, dann durften sie auch die Geschäfte des Vaters führen. Und so ist es hier in diesem Bibelvers. Ne? Erst sind wir zu jung, wir dürfen noch nicht. Und dann erreichen wir eine gewisse Reife und werden eingesetzt, die Geschäfte des Vaters zu führen und darin zu leben. Und vorher haben wir eben noch Verwalter, die über uns bestimmen oder Vormünder. Und so war das auch bei uns. Und als Israel noch nicht reif war, da war es unter dem Gesetz. Ja, als Israel, dem wurde das Gesetz gegeben, bis Jesus gekommen ist und sie vom Gesetz befreit hat. Aber als die Gnade kam, da kam die Sohnschaft. Ne? Als sie noch unter Verwaltung waren, waren sie Knechte. Und dann, als Jesus gekommen ist, der Messias offenbart wurde, wurden sie freigemacht und wurden eingesetzt von der Knechtschaft in die Sohnschaft. Und so hat Jesus Israel und auch allen, die an Jesus glauben, das Recht gegeben, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Ne? Als Jesus geboren wurde, als die Zeit erfüllt war, ist das passiert. Finden wir in Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ja, so möchte Gott, dass jeder die Sohnschaft durch Jesus Christus empfängt und herauskommt aus dieser Haltung des Gesetzes, aus diesem Dienst des Todes hinein in das Leben Gottes, das er für die Kinder Gottes, für die Söhne und Töchter Gottes bereitet hat. Ja, und so gab es einen gewissen Zeitpunkt, an dem das einfach passieren sollte, als Jesus geboren wurde. Und in Galater 4, 6 bis 7 heißt es, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also weil wir Gottes Kinder sind, hat Gott uns seinen Geist ins Herz gegeben, damit wir uns nicht mehr fürchten müssen, heißt es hier. Ja, sondern wir dürfen rufen, aber Vater. Und er hat auch nicht nur, hier steht nicht nur das Wort im Griechischen, was einfach nur Vater, danke, Vater bedeutet, ne? Sondern hier steht wirklich Papa. Ne? Hier steht wirklich ein liebevoller Vater, ein Kosewort für Vater, nämlich, dass Gott der Papa sein will von uns und von allen, die ihm nachfolgen. Und so sind wir eben nicht mehr in dieser Abhängigkeit, wie es Knechte oder Tagelöhner sind, wie es vorher war, sondern wir sind jetzt hineingenommen als Söhne. Wir sitzen am Tisch des Vaters, wir können uns frei bewegen im Haus des Vaters und der Vater hat uns das übergeben, was er für uns vorbereitet hat. Was er für uns vorbereitet hat, darin dürfen wir jetzt leben. In Römer 8, Vers 14 heißt es dazu, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft. Da haben wir das nochmal mit dem Abba-Vater. Ne? Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind Kinder Gottes. Und ich denke mal, alle von uns wollen in allen Lebensbereichen vom Geist Gottes geleitet werden. Das heißt in der Kindererziehung, in der Ehe, in Beziehungen, im Berufsleben, ne, am Arbeitsplatz. Überall möchte man vom Geist Gottes geleitet werden. Oft machen wir auch abenteuerliche Dinge, um vom Geist Gottes geleitet zu werden. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Aber wir brauchen das einfach, dass wir Gott, dass wir den Heiligen Geist als unseren Partner haben, der uns durchs Leben leitet. Auch hier, ne, wenn man hier vorne steht oder auch beim Abendmahl, ist es so wichtig, dass der Geist leitet, weil der Geist macht lebendig. Ja? Der Geist ist der, der das Leben bringt. Und so brauchen wir einfach diese Führung des Geistes, um in diesem Leben Gottes, was Gott für uns vorbereitet hat, auch drin zu bleiben. Ja, gute Vorbereitung ist wichtig und man muss sich auch vorbereiten. Das heißt nicht, dass man nichts tun soll, aber trotzdem müssen wir offen bleiben für das, was der Heilige Geist uns sagt. Ne? Wenn wir in Gemeinschaft sind, wenn wir in Familie sind, wenn wir am Arbeitsplatz sind, überall gilt es trotzdem immer mit einem Ohr zu hören, Gott, was möchtest du jetzt gerade in dieser Situation? Ja? Was geht hier vor sich und wie verhalte ich mich jetzt so, dass dein Segen fließen kann, ne? Dass es ein Segen für die Menschen um uns herum wird. Und dadurch haben alle, die es hören, den meisten Nutzen. Ne? Wir hören auf den Geist und reden und sagen und tun das, was der Geist uns gezeigt hat. Und es wird Segen fließen um uns herum. Die Menschen um uns herum werden daraus Nutzen haben und auch wir werden daraus Nutzen haben. Und es ist der Geist der Sohnschaft, durch den wir geleitet werden. Und wir müssen uns bewusst machen, dass wir wirklich Gottes Kinder sind und dadurch empfangen wir seine Leitung. Und zum Schluss noch Römer 8, Vers 39, wo es heißt, und weder hohes noch tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also nichts kann uns aus dieser Sohnschaft, Söhne, Töchter Gottes zu sein, jemals wieder herausreißen, ne? Weil Gott selber dafür sorgt. Er hat uns angenommen, hat uns aufgenommen durch seinen Geist, den er in uns hineingegeben hat und hat uns versiegelt, sodass wir auf ewig versiegelt sind. Ja, Amen. Halleluja. Ja, danke dir, Vater, dass wir deine Kinder sind, Herr, dass du das alles getan hast, Herr, dass du deine Hand nach uns ausgestreckt hast, dass du uns entgegengelaufen bist, als wir noch nichts von dir wussten, Herr, hast du schon Ausschau gehalten und hast dich nach uns ausgestreckt, Herr, und hast uns geliebt mit deiner Liebe, Herr. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Herr, und du hast die Sünde dieser Welt weggenommen, Herr, und hast auch unsere Sünde weggenommen, Herr. Und ich sage dir danke, Herr. Ich danke dir, dass du mein Vater bist, Herr, und dass du mich führst durch deinen Heiligen Geist, Herr, und dass du jeden von uns hier führen wirst durch deinen Heiligen Geist, Herr, da, wo wir sind, weil es dein tiefster Wunsch und dein Wille ist, Herr, dass wir Söhne und Töchter sind und dass wir in dieser Haltung leben, Herr, dass wir nicht nur Angestellte sind, wir sagen immer, wir sind Botschafter Gottes und das ist auch richtig, aber wir sind mehr als Botschafter, weil wir sind Söhne und Töchter. Ein Botschafter ist ein Angestellter, was zwar gut ist, aber wir sind mehr, wir sind Söhne und Töchter. Und ich spreche jetzt auch den Segen der Söhne und der Töchter über euch aus. Der Segen Gottes, an dem ist alles gelegen. Halleluja. Danke, Jesus, für deine große Güte und deine Gnade und deine Wahrheit, in der du uns gerettet hast, Herr. Amen.